Let's go.
Hallo.
Robin.
Wer bist du denn eigentlich?
Ja, ich bin Robin. Ich bin ja vor allem hier, weil ich als Trainer für gewaltfreie Kommunikation und als Heilpraktiker für Psychotherapie arbeite und mit Antonia schon sehr viel Austausch zu Themen, vor allem körperorientierte Psychotherapie und Reflexintegration geführt habe. Und wir festgestellt haben, dass das unglaublich gut zueinander passt, sich unglaublich gut ergänzt. Beide eine große Neugier festgestellt haben, weiter in die jeweiligen Themen reinzuschauen. Und dass es vor allem um gewaltfreie Kommunikation erstmal gehen wird.
Unter anderem. Ja, denke ich. Wir schauen auf jeden Fall, wo es hingeht. Und genau. Versuchen, das alles miteinander zu verbinden.
Genau, ja, und über dieses Berufliche hinaus bin ich außerdem Papa von einer 8-Jährigen, getrennt lebend, aber gerade ein gutes Elternteam mit der Mama. Ja, das spielt da auf jeden Fall also auch noch sehr viel, da habe ich sehr viel Übungsraum für gewaltfreie Kommunikation und Methoden aus dem körperorientierten Bereich, um irgendwie immer besser darin zu werden, gut in Kontakt mit mir und meinem Umfeld zu sein.
Magst du mal ein bisschen was erzählen? Vielleicht, wie du dazu gekommen bist, dich mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation auseinanderzusetzen? Was das vielleicht auch ist und ich denke nicht alle wissen, was das ist.
Ja.
Vielleicht nur mal so ein grober Abriss.
Mhm. Ich habe mit Anfang 20 war ich in einem BWL-Studium, war darin sehr unzufrieden und das hat aber auch mit ganz vielen anderen Lebensumständen noch zu tun gehabt und fand mich wieder auf einer großen Suche nach mir selbst und ja, habe mich mit verschiedenen Dingen aus dem Bereich Psychologie und Spiritualität beschäftigt und dann, also gab es viele Sachen, die ich oft irgendwie relativ wischiwaschi fand und dann hat die Mutter meiner Tochter ein Hörbuch zu gewaltfreier Kommunikation gehört und ich habe das quasi immer wieder mitgehört und wurde richtig mitgerissen davon. Mhm. Genau, also Marshall Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, kann halt einfach auch unglaublich gut Geschichten erzählen aus seinem privaten, aber auch Arbeitsalltag und ja, für mich war das so ein, im Kontrast zu dem, was ich vorher als recht wischiwaschi erlebt habe, etwas, womit ich von den Werten her viel anfangen konnte, als auch davon, dass es halt eine sehr klare Methode beinhaltet, die auch, naja, erstmal relativ simpel ist. In der Anwendung ist es dann nochmal ein bisschen, merkt man dann, dass es einen Weg beinhaltet, wie so ein Lebensweg eigentlich. Also gewaltfreie Kommunikation bedeutet irgendwie auch nicht nur eine Methode, sondern eine Haltung, die man darin einnimmt. Es hat sich sehr schnell ergeben, dass ich dann Seminare in Magdeburg auch dazu besuchen konnte und habe so über die nächsten Jahre einfach immer wieder bin ich zu Seminaren gefahren und habe das einfach, irgendwie ist das immer intensiver geworden. So. Genau. Und dann fing es an, dass ich auch damit gearbeitet habe und festgestellt habe, ah ja, irgendwie ist es ganz interessant, das zu versuchen, irgendwie anzuwenden im Alltag. Aber es ist auch gar nicht so leicht, das so einfach umzusetzen. Und die Haltung dahinter beinhaltet vor allem, gewaltfreie Kommunikation kommt so aus der humanistischen Psychologie auch und beinhaltet einfach vor allem ein sehr menschliches Miteinander, was dann verloren geht, wenn ich dich nicht mehr in deiner Ganzheit sehen kann, sondern wenn ich nur noch mit dir in Kontakt bin aus einem Bild, was ich von dir habe, heraus. Und auf eine Art und Weise machen wir das ja immer, weil unsere Gehirne so funktionieren, dass sie halt einfach irgendwie nur die Welt da draußen projizieren. Und gleichzeitig lädt die gewaltfreie Kommunikation sehr dazu ein, eine Trennung zu machen zwischen dem, was ich interpretiere, zwischen meinen Bewertungen, die ich habe, und dem, was ich gerade einfach nur beobachten kann. Und da gibt es dann halt so berühmte vier Schritte in der gewaltfreien Kommunikation, und dazu gehören Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte. Das heißt also, wenn ich irgendwie so versucht habe, eine relativ klare Beobachtung zu bekommen von dem, was gerade passiert, was halt immer schwerer wird, je emotional geladener eine Situation ist, dann schaue ich als nächstes, wie geht's mir eigentlich? Also was für Gefühle und Emotionen habe ich in mir? Und das wird dann wiederum genutzt, um eine Spur zu haben zu den Bedürfnissen, die bei mir gerade entweder erfüllt oder unerfüllt sind. Und das Wertvolle daran ist, dass Menschen halt alle Emotionen haben. Die sind zwar kulturell auch unterschiedlich geprägt, auch der Umgang damit. Und Menschen haben alle die gleichen Bedürfnisse. Und das ist halt der Grundgedanke dahinter, dass es etwas ist, worüber ich mich mit meinem Gegenüber auch verbinden kann. Und auch mit mir selbst, weil auch die Gespräche, die wir mit uns selbst haben, nicht immer sehr liebevoll oder konstruktiv sind.
Magst du mal ganz kurz, also das Wort Bedürfnis, das hört man ja an jeder Ecke, ist ja auch eine sehr bedürfnisorientierte Erziehung und so weiter. Welche Bedürfnisse du ganz genau meinst?
Also im Grunde genommen meine ich alle Bedürfnisse damit, und wenn du mich das fragst, dann kommt mir auch als allererstes das Bild von der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Also es ist halt wie so ein Dreieck, und ganz unten sind die basalsten Bedürfnisse, die wir haben. So Essen, Schlafen, Trinken. Wir brauchen Sauerstoff, damit wir atmen können. Und das ist halt wie so eine Hierarchie, die geht nach oben. Wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind, dann entsteht Raum für weitere Bedürfnisse, für Verbindungen, die ich mit anderen Menschen habe, Nähe, Ruhe, Erholung, Abenteuer. Genau. Und in dieser Bedürfnispyramide ist es halt immer, dass eine, wenn eine Ebene erfüllt ist, gibt es Raum für die nächste darin.
Und ganz oben gibt es ein Bedürfnis, was über allem steht.
Also ganz oben geht es auf jeden Fall so in Richtung Selbstverwirklichung, und dann kommen irgendwann so spirituelle Begriffe wie Transzendenz. Ja, genau.
Hey.
Ja, und also wenn ich ein herausforderndes Gespräch mit einer Person vor mir habe, die mir sehr nah ist, wo ja Trigger besonders wahrscheinlich sind und ich gleichzeitig gerade richtig doll Hunger habe, dann ist es wahrscheinlich gut, wenn ich mich erstmal um den Hunger kümmere und dann in das Gespräch reingehe, damit ich nicht ganz mit so krassen, mit so einem existenziellen Bedürfnis gerade noch konfrontiert bin, sondern das erstmal gestillt ist und ich mich dann gut auf das Gespräch einlassen kann. Ja.
Das ist witzig, weil wir ja vorhin gerade das Thema hatten, bevor wir ja auf On gedrückt haben, dass ja häufig ganz Kinder genau. Belohnt werden oder beruhig dich mal mit Essen oder solche Geschichten. Das ist lustig, ja.
Yeah.
Okay.
Ich fand es sowieso witzig, weil du deine Pizza immer noch nicht angerührt hast, oder? Und Christine eigentlich Hunger hatte und mit diesem Hungergefühl in die Podcastaufnahme startet.
Ja. Aber gut. Ne, das ist halt auch eine Frage, ja. Du hattest mich vorhin ja gefragt, ob ich eher der Stressesser bin, also wenn ich aufgeregt was esse und mich damit beruhige, oder ob ich eher nichts essen kann. Ich kann ja eher nichts essen, weil ich das Gefühl habe, mein Körper ist denn damit so beschäftigt zu verdauen, dass ich keine anderen Ressourcen habe. Passt das in die gewaltfreie Kommunikation mit rein? Weiß ich nicht.
Naja, irgendwie ein gesamtheitliches Bild von, ja, würde ich schon sagen, dass du halt einfach in Balance bist irgendwie.
Ja.
Und die Frage ist auch danach, wie krass ist der Hunger generell. Ne? Also da geht es ja auch
gewesen, oder
so ein bisschen Bedürfnis darum, sich selber gut regulieren zu können. Ne? Mhm. Also es gibt Situationen im Alltag, ich kenne das ganz oft, wenn ich irgendwie mehrere Arbeitstermine hintereinander und dann muss ich schnell zur Schule meine Tochter abholen, dann fahren wir beide mit den Fahrrädern nach Hause, dann hat sie natürlich auch schon einen langen Tag hinter sich. Ich merke, ich habe ganz schön Hunger, habe vielleicht eine richtig volle Blase auch und kann das dann aushalten, bis ich zu Hause bin. So. Mhm. Und das ist ja auch wichtig, gerade für uns als Erwachsene, dass wir da eine gewisse Kompetenz haben, solche Situationen auch, ich sage jetzt mal, überstehen zu können. So. Und dann trage ich zu Hause die beiden Fahrräder noch hoch in die Wohnung und dann merke ich aber, okay, und jetzt ist aber wirklich dran zu essen, weil jetzt ist langsam. Ansonsten kann ich nicht mehr so freundlich im Kontakt sein, wie ich das bisher war. Ja, von daher.
Das setzt ja voraus, dass du, dass man für sich, bevor man die gewaltfreie Kommunikation überhaupt machen kann, vollziehen kann,
anwenden
kann, dass man ja mit sich durchaus auch erstmal in Kontakt kommen muss. Man muss ja wissen, was du vorhin auch meintest, ne? Was sind meine Bedürfnisse, wie fühle ich mich, und das ist ja fast allgegenwärtig auch ein Problem, dieses in sich hineinspüren können. Aber du würdest jetzt sagen, das ist eine Grundvoraussetzung, um gewaltfrei kommunizieren zu können.
Also wir kommen ja alle irgendwie mehr oder weniger aus einer Kultur heraus, die an vielen Stellen nicht fördert, dass wir sehr gut mit uns in Kontakt sind. Und deshalb ist es schwierig, das als eine Grundvoraussetzung zu formulieren. Ich würde in Verbindung mit der Haltung, die zur gewaltfreien Kommunikation gehört, auch irgendwie das so ein bisschen als eine Art Lebensweg sehen, auf dem ich immer mehr mit mir selber in Kontakt kommen kann. So. Und da finde ich es ganz gut, dass es sowohl Haltung als auch Methode ist. Ich erinnere mich auf jeden Fall an Konfliktsituationen, wo ich gerade noch so klar genug war, um mich an diese besagten 4 Schritte zu erinnern und dann in dem Moment das als Anker nutzen konnte, um ein bisschen in mich zu horchen. Ah, okay, was habe ich eigentlich gerade für eine Interpretation? Okay, ich gehe eigentlich gerade davon aus, dass mein Gegenüber mir gerade sagt, dass ich wieder alles falsch gemacht habe. Was waren eigentlich die Worte, die ich gehört habe? Naja, okay, ich merke, ich bin traurig, ich bin wütend. Ich glaube, ich brauche eigentlich gerade mal kurz eine Pause. Und also das allein hat schon sehr viel geholfen, irgendwie einige Situationen zu deeskalieren. Und das war für den Moment gut. Und dann kann man das im Nachhinein wieder reflektieren. Ich habe schon gesagt, für mich war das ein ganz langer Weg, immer wieder auf Seminare dazu zu fahren. Und ich bin immer noch ganz viel auf Seminaren unterwegs. Gerade ist das eher im Körperpsychotherapiebereich, weil ich einfach merke, mir tut es gut. Und ich glaube, für mich wird das einfach auch ein lebenslanger Weg sein, immer mehr mit mir in Kontakt zu kommen. Ja.
Mhm. Gibt es denn einen Unterschied zwischen der gewaltfreien Kommunikation zwischen Erwachsenen und zwischen Erwachsenen und Kind?
Also das letzte meinst du zwischen Kindern?
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ne, als erwachsene Person sind wir grundsätzlich in einer Verantwortung, möglichst erwachsen auch im Kontakt mit den Kindern zu sein. Und allein da wird es ja schon schwierig, weil uns das oft nicht gut gelingt, also mich eingeschlossen, und ich habe schon gesagt, es ist viel besser geworden die letzten Jahre über, aber es gibt immer noch viele Situationen, wo ich merke, okay, jetzt habe ich gerade selber aus dem verletzten kleinen Jungen heraus mit meiner Tochter gesprochen. Kinder brauchen ganz viel einen Raum, um ihre Emotionen einordnen zu können, um die überhaupt bewusst wahrnehmen zu können und darüber gut damit in Kontakt kommen zu können. Und das ist ja was wir eben selber, die meisten von uns, nicht gut gelernt haben. Deshalb sind wir halt, während wir das alles machen, fordert es uns heraus, selber ganz viel darin zu lernen. Es gibt auf jeden Fall Projekte, die unterrichten auch Kinder darin, gewaltfrei miteinander in Kontakt zu sein. Ich selber arbeite vor allem mit Erwachsenen. die Erfahrung mit Kids habe ich vor allem durch meine Tochter und deren FreundInnen. Ja, soweit vielleicht erstmal.
Was ich mich vorhin auch gefragt habe, oder es kam ja auch öfter schon mal zwischen uns so zur Sprache, der Unterschied zwischen wann ist es noch Bedürfnis und wann ist es ein Wunsch. Also ja, viele Eltern, glaube ich, haben Schwierigkeiten zu unterscheiden zwischen dem, ist es eine bedürfnisorientierte Erziehung oder ist das schon eine wunschorientierte Erziehung? So.
Ich glaube, da ist vielleicht auch eher häufiger das Problem, dass dann die Bedürfnisse des Kindes an oberste Stelle gestellt werden, was jetzt per se erstmal ja nicht ganz verkehrt ist, aber die eigenen nicht gesehen werden. Dadurch, dass wir so schlecht mit uns selbst auch in Kontakt sind, sehen wir zwar die von unserem Kind, um die irgendwie vermeintlich zu stillen und gehen dann irgendwie auf die kleinsten Bedürfnisse auch ein oder auf die, die vielleicht eigentlich, wir haben zum Beispiel diese Situation irgendwie, ich habe mega den Hunger, mein Kind will aber gerade irgendwie, hat ein Bedürfnis nach, weiß ich nicht, nach Ruhe oder nach keine Ahnung was. Und ich stelle dann das Bedürfnis meines Kindes über meins, obwohl meins vielleicht jetzt gerade akut dran wäre, damit ich irgendwie weiter funktionieren kann. Und ich glaube, das ist so die bedürfnisorientierte Erziehung. Das ist ja gerade auch so ein bisschen im Wanken. Zumindest nehme ich das so wahr, dass es viele kritische Stimmen auch gibt, die halt sagen, naja, aber wie ist es tatsächlich gut, irgendwie die Bedürfnisse des Kindes über die eigenen zum Beispiel zu stellen? Aber ich glaube eigentlich nicht, dass das der Kern der Sache ist.
Ich meine wirklich Wünsche. Also tatsächlich meint, also ich weiß, was du, das stimmt schon, das ist richtig, aber ich meinte jetzt wirklich Wünsche, also im Sinne von, ich versuche schon die ganze Zeit nur auf ein Beispiel zu kommen, aber sowas wie, ich wünsche mir jetzt einen Pony.
Ich wollte immer eins haben. Ich habe nicht mal einen Hund bekommen, ich hatte nur Meerschweine.
Aber es gibt ja viele Eltern, die über dieses, ich erfülle alle Wünsche dem Kind, sich auch erhoffen, da so eine Dankbarkeit des Kindes, irgendwie in die Richtung hatte ich jetzt eigentlich eher gedacht, weißt du? Du nix, also du verstehst mich, Robin. Antonia nicht, die guckt komisch.
Also in mir machen sich da verschiedene Ebenen auf. So. Ja. Und die eine ist so ganz essentiell zugehörig zur gewaltfreien Kommunikation, wo es auch eine Unterscheidung gibt zwischen Bedürfnis und Strategie. Also das ist ja was irgendwie auch oft verwechselt wird. Die Strategie ist eben das, was ich tue, um mir ein Bedürfnis zu erfüllen. Und wenn jemand sagt, ich habe jetzt das Bedürfnis, eine zu rauchen, dann könnte man jetzt irgendwie, wenn man jetzt ganz starr nach GFK, also gewaltfreie Kommunikationsregeln, geht, dann könnte man sagen, ja, aber das ist kein Bedürfnis, sondern das ist eine Strategie. Und worum geht's dir denn dabei eigentlich? Und dann könnte die Person womöglich sagen, naja, mir geht es gerade darum, eine Pause zu haben. Ich brauche ein bisschen Entspannung. Man kann sich durch Rauchen das Bedürfnis nach Zugehörigkeit erfüllen. Mhm. Wenn irgendwo eine Gruppe steht von rauchenden Menschen, dann kann ich mich einfach dazustellen, kann nach dem Feuer fragen, bin direkt im Gespräch. Genau. Also der Wunsch danach, ein Pony zu bekommen, könnte halt unterschiedliche Bedürfnisse beinhalten. Sowas wie Liebe zu erfahren, Anerkennung zu bekommen. Ja.
Okay, aber du wolltest auf was ganz anderes hinaus, ne?
Ich wollte auf was ganz anderes. Ja. Naja, so anders jetzt nicht, aber also ich glaube, das ist häufiger der Punkt, weswegen wir da irgendwie schnell rein verfallen, Kindern vielleicht auch schneller irgendwie Wünsche, / Strategien dann irgendwie zu erlauben, bevor wir auf uns gucken. Weil wir dann irgendwie, wir haben vielleicht selbst das Bedürfnis nach Ruhe und kriegen das aber gar nicht für uns so richtig gesehen und reflektiert und haben dann die Hoffnung, okay, wenn wir unser Kind ruhig stellen, indem wir halt alle seine Bedürfnisse ganz schnell erfüllen, dann ist danach vielleicht irgendwann ein Punkt erreicht, an dem ich mein Bedürfnis nach Ruhe auch erfüllt kriege. Naja, es trifft dann meistens auch eher oder mehr oder weniger nicht so häufig ein, aber ich kann mir vorstellen, dass das häufig eher der Punkt ist, dass wir uns selbst einfach nicht so gut reflektieren und sehen in dem Moment, was wir eigentlich bräuchten, damit wir irgendwie mit unserem Kind auch gut in Interaktion sein können.
Ja, Theresa Heidegger ist eine Berliner Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und macht auch ganz viel Trost.
Das sollte heimlich sein.
Macht auch ganz viel so Elternberatung. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie arbeitet auch traumatherapeutisch. Und es gibt ein ganz schönes YouTube-Video, wo sie einen Vortrag hält, was ich finde, dass da sehr gut zu passt, was so ein so eine Entwicklungsperspektive auf den Umgang mit Kindern aufmacht. Und darin beschreibt sie drei Phasen. Und die erste ist die Erziehungskultur, wo viel durch die Machtüberposition mit Kindern interagiert wird. Darin geht es um das Erziehen zum Guten, also aus bestem Wissen und Gewissen. Bin ich jetzt mit Schuld und Scham und mit auch mit Lob unterwegs und versuche dadurch mein Kind zu etwas gesellschaftsfähigem, ich mache hier so Anführungszeichen, zu erziehen. Und dann fangen Eltern an, sich mit den Themen Bindung, Umgang mit Emotionen, vielleicht Entwicklungspsychologie zu beschäftigen und entscheiden sich, dass sie alles ganz anders machen wollen, kriegen womöglich auch mit, dass ihnen das selber nicht so gut getan hat und zu einem Störfaktor in ihren eigenen Beziehungen geworden ist jetzt als Erwachsene, was sie damals erlebt haben, wollen alles anders machen und die Wippe kippt dabei so ein bisschen und es entsteht erstmal so eine Kindüberhöhung. Und dann in den Extremfällen passiert daraus was, wo Kinder einfach auch grenzenlos sind. Das Anti-Autoritäre ist da so ein Beispiel für. Und viele, die das sehen und merken, ach, es funktioniert auch nicht, gehen dann natürlich zurück zur Erziehungs- und Dominanzkultur, weil sie ja merken, ah ja, da kriegen wir die Kinder wenigstens unter Kontrolle.
Vermeintlich.
Vermeintlich. Erstmal. Mit schweren Folgen teilweise. Ja. Und der nächste Schritt wäre eigentlich, sich auch darüber noch hinaus zu entwickeln und weiter an den eigenen Beziehungsmustern zu arbeiten, mehr darüber zu lernen, welche Unreife ihre Kinder eigentlich haben. Was kann ich meinem Kind zumuten? Welche Unreife habe ich selber noch in mir? Und das als Weg zu sehen, Beziehung zu gestalten, die auf eine Art auf Augenhöhe ist und gleichzeitig eine elterliche Führung beinhaltet, wo Kinder sich hineinentspannen können, wo die auch mit ihren Emotionen da sein können und gleichzeitig die Elternteile sagen, ja, du hast gerade keinen Bock ins Bett zu gehen, du würdest gerade richtig gerne noch die Serie weitergucken und wir machen jetzt aus und gehen Zähne putzen.
Hm.
Ja.
Ich höre schon in meinem Ohr, nein, ich will nicht.
Das wäre jetzt nämlich auch das nächste ist ja, wir haben, wo du von Unreife sprichst und wo finde ich das Kind, die neuromotorisch unreifen Kinder ja bei uns in Therapie. Und das ist ja auch unser großes Thema, frühkindliche Reflexe. Und da fällt mir natürlich sofort so ein kleiner Wutpilz ein, der natürlich mit sofortigem Widerstand reagiert und brüllt und schreit und wütet und dann kenne ich Eltern-Stories, dann werden die Sachen umhergeschmissen und die würden jetzt, wenn die das hören, würden die sagen, genau. Und wenn ich dann sage, wo ist dein Bedürfnis? Ich glaube, das ist so die Frage, die sich viele Eltern und auch ich dann stelle. Wie gehe ich gerade mit sehr wütenden, explorativen Kindern in solchen Momenten um? Was kann ich tun, um die Situation zu deeskalieren?
Ja.
Also vielleicht auf ein Beispiel. Also ich habe eine Mama, der ist auch noch sehr klein, 3 Jahre, der ist so wütend, dass es teilweise fliegen da Sachen durch den Raum, dass es kreuzgefährlich ist, also für das Kind auch und für die Eltern. Und die fragte auch, was mache ich in solchen Momenten? Hast du die Lösung? Kein Druck.
Aber ja, schon schön.
Ich habe womöglich ein paar Ansätze.
Cool.
Also was ich die Mama zuerst fragen würde, ist, wie es ihr in den Situationen geht, was die Wut ihres Kindes bei ihr auslöst und würde versuchen, mit der Mama darauf hinzuarbeiten, dass sie stabil darin stehen kann, dass ihr Kind diese intensive Wut erlebt. Ich würde vermuten, dass es entweder bei ihr oder woanders in ihrem Familiensystem halt einen schwierigen Umgang mit Wut gibt. Und ja, also es könnte dazu führen, dass es sie ganz doll in die Erstarrung, in die Lähmung bringt oder halt, um handlungsfähig zu bleiben, selber in den Instinkt führt und sie nicht mehr konstruktiv in Verbindung auf Beziehungsebene agieren kann, sondern gewaltvoll wird, um das Ganze zu unterbinden. Und an der Stelle, wenn es schon so weit ist, dass es manchmal nah an der Körperverletzung ist, kann es vielleicht sein, dass es gut ist, dem Kind das, die Sachen erstmal auch wegzunehmen und dafür zu sorgen, dass es nichts weiter rumschmeißen kann. Müsste man vielleicht situativ abwägen. Vielleicht kann das Kind in dem Moment auch einfach ein bisschen wüten. Und sie kann erstmal sich einen Moment nehmen und gucken, dass sie selber stabil damit steht. Kinder sind ja davon abhängig, dass sie gut in einer Verbindung mit uns sind und die haben da sehr feine Antennen einfach für, ob wir gerade selber präsent sind und dem, was passiert, einen Raum geben können oder ja, ob wir halt gerade in den Instinkt gehen, ob wir gerade ja auf eine irgendeine Art und Weise aus der Verbindung rausgehen, was ja auch bei der Erstarrung und bei der Lähmung irgendwie passiert, dass die Mama als Schutz vor dem ganzen Überfordernden in ihrem System halt irgendwie aus dem Kontakt mit sich selbst und der Situation rausgeht. Und ich würde vermuten, dass wenn sie einen besseren Umgang damit findet, dem in dem Moment Raum geben kann und das gut in sich selber auch aushalten kann, dass da gerade so viel Wutenergie im Raum ist, dann müsste man gar nicht mehr so viel üben, was genau sie sagt in dem Moment, sondern dass es womöglich auf eine natürliche Art und Weise aus ihr heraus die Situation gut reguliert werden könnte.
Hast du da Tipps? Was weiß ich? Na klar, tief durchatmen.
Tief durchatmen ist schon mal gut.
Oder zählen. Ich weiß, ich kenne das von meiner Tochter, von meiner Großen, auch ein sehr exploratives Kind, impulsiv. Und ich bin selbst auch nicht in die Erstarrung, sondern auch eher in den Kampfmodus, mit Moro reingerutscht in dem Moment, in solchen Situationen aus der Überforderung heraus. Und ich habe mir dann mit meinem Fingernagel in den anderen Finger rein. Also einfach, um mir einen körperlichen Reiz zu setzen, um meinen Fokus quasi erstmal in diesen Schmerzpunkt zu suchen und dann für mich die Kapazität zu haben, tief durchzuarbeiten. Aber gibt es da auch noch andere Sachen, was sich irgendwie vielleicht schon bewährt hat in der Praxis?
Also es gibt grundsätzlich super viel.
Hau raus.
Ja, also ich, was ich zuerst empfehlen würde, ist gucken, also sich erstmal im Raum umschauen so und wahrnehmen, wo man gerade so ist. Und das klingt manchmal ein bisschen lustig, aber halt so einen kleinen Realitätscheck zu machen, ob gerade irgendwie ein gefährliches Tier im Raum ist. Und wenn nicht, kann man sich innerlich schon mal sagen, okay, also gerade bin ich grundsätzlich erstmal in Sicherheit. So, es ist gerade einfach nur eine herausfordernde Situation. Wenn man das machen kann, ist schon mal eine gute Sache. Und grundsätzlich hilft erstens aus unseren Mustern rauszukommen oder auch eine Dissoziation zu verhindern. Also mit Dissoziation meine ich tatsächlich ein Verlassen des Körpers, weil der so, so krass herausgefordert ist oder irgendein Trauma getriggert ist, hilft Verkörperung. Mhm. Und dazu gehört, dass ich meine Füße am Boden wahrnehme, dass ich gucke, während ich aufrecht stehe oder sitze, mein Gewicht an den Boden abgebe. Tendenziell ist es so, dass je intensiver die Situation ist, umso mehr steigt die Energie nach oben. Mhm. Und wenn es mir gelingt, das Gewicht sinken zu lassen, dann kann das schon eine wahnsinnige Hilfe sein, das zu deeskalieren, mehr im Körper zu landen. Es hat so manchmal ein bisschen die Schattenseite, in Anführungszeichen, dass Gefühle, die da sind, dann für einen Moment auch potenziell noch mal ein bisschen intensiver werden, weshalb, was ja die Ursache dafür ist, dass wir den Impuls haben, rauszugehen aus dem Kontakt. Und wenn es uns gelingt, damit in Kontakt zu bleiben, reguliert sich das darüber. Aber ich kann mir also zum Beispiel auch vorstellen, während ich stehe, dass ich ein Kind bin, was gerade nicht hochgehoben werden will. Und dann stelle ich mir vor, da kommt der Erwachsene und was mache ich? Ich knick meine Knie ein bisschen ein, mein Becken kippt ein bisschen ein und ich versuche, mein ganzes Gewicht an den Boden zu bringen. Mhm. Und dann, ja, also es gibt unglaublich viel. Deshalb würde ich im Allgemeinen empfehlen, sich eine gute therapeutische Unterstützung zu suchen. Ja. Auch wenn man noch nicht die ganz schlimme Depression hat oder was auch immer für Störungsbilder es gibt. Das lohnt sich einfach als Unterstützung auf dem eigenen Weg und in der akuten Situation halt einfache Übungen zu machen, wie sich im Raum umschauen, Gewicht an den Boden sinken lassen. Ich kann mich abklopfen, um meinen Körper wieder gut wahrnehmen zu können. Kaltes Wasser ins Gesicht werfen. All das kann unterstützen. Genau, du hast auch mit dem Nagel in den Finger rein, ja. Ist dann vielleicht so, muss man gucken, dass es nicht zu doll wird, aber halt so einen sensorischen Reiz sich schaffen über irgendwas, was man so in der Hand hat. Mhm. Ja.
Und wenn ich jetzt den Impuls habe zu flüchten, es gibt ja auch durchaus Elternteile, die ich schon kenne, natürlich unterhält man sich und die sagen, am liebsten möchte ich eigentlich diesen Raum und diese Situation verlassen, weil ich das nicht ertrage, diese Wut meines Kindes zu begleiten, weil es mich so überrollt. Und wir haben ja den Moro, wie gesagt, Kampf oder Flucht, während ich ja eher in diesem, ne, okay, dann kämpf mit mir, ich bin dein Punching Ball, wie auch immer. Gibt es ja auch Eltern, die sagen, ich muss da raus, ich ertrage das nicht, gar nicht, um das Kind alleine zu lassen, sondern wirklich der Instinkt, jetzt flüchten zu müssen, weil es einfach so beängstigend ist. Ist das dann noch okay?
Das ist so eine Abwägungsfrage, ja. Vielleicht gibt es ja ein anderes Elternteil in dem Moment, was da sein kann. Mhm. Natürlich gibt es das auch manchmal nicht einfach in so einer Situation. Schön ist, im Kontakt mit Kindern grundsätzlich da bleiben zu können, damit die nicht lernen, dass wenn ihre Emotionen hochkochen, dass der Kontakt dann abbricht. Wenn natürlich die einzige Alternative zum Wegrennen ist, dass ich in den krassen Kampfmodus gehe und anfange, gewaltvoll mit meinem Kind in Kontakt zu sein, dann lieber mal rausgehen für einen Moment, ja, natürlich.
Ja, natürlich.
aber ich könnte zum Beispiel auch, wenn ich sitze oder wenn ich stehe, ich sitze jetzt hier gerade und mache so abwechselnd meine Hacken nach oben. Und das spricht schon so ein bisschen so meine Fluchtmuskulatur an. Also vielleicht kann ich das im Kleinen so ein bisschen ausleben. Ich sitze hier, mein Kind sitzt vielleicht da am Boden und macht gerade was kaputt. Ich merke, ich will wegrennen. Und ich sitze in der Angst und in der Wut, die gerade bei mir ist. Und ich mache so leichte Bewegungen mit meinen Beinen, die idealerweise in einer Art Spürtempo das Flüchten nachspielen und dabei wirklich nicht das schnell machen, sondern auf eine Art und Weise, wo ich das gut spüren kann. Weil wenn ich es schnell mache, gehe ich wieder in Richtung Instinkt, komme in Kontakt mit Reflexen auch und so weiter. Ja.
Also das ist quasi der Cortex.
Restepping.
Ja, genau. Dass der Kortex quasi einschreitet und sagt, okay, ich deckel das hier. Also frühkindliche Reflexe werden ja nicht gehemmt, sondern eher schlafen gelegt und dann vom Großhirn, vom Kortex quasi gedeckelt. Und der Impuls dann doch hochkommt, dass man sagt, okay, doch Kopf an letzten Endes, ne? Und in die langsame Bewegung. Schön, ja.
Ich behandle ja tatsächlich auch ganz viele KlientInnen so. Dass wenn diese eine Emotion gerade da ist, dass sie in irgendeine bilaterale Stimulation kommen. Also irgendwie ins, entweder ich klopfe auf die Schultern, rechts, links, im Wechsel.
Beide Seiten.
Genau. Genau, ja. Damit einfach das Gehirn oder ja, jede Hirnhälfte im Wechsel stimuliert wird, damit diese krasse Emotion, die gerade in der Amygdala festhängt, damit die einfach weiter verarbeitet werden kann letzten Endes, damit die dann irgendwann in den Hypothalamus übergehen kann mit Also wenn, weil mich das zum Beispiel irgendwie an eine Situation aus meiner eigenen Kindheit erinnert und sich das dann natürlich festgesetzt hat als Emotion, die irgendwie, meine eigene Mutter konnte das nie aushalten, wenn ich wütend war und ich kann das jetzt gerade eigentlich auch nicht, merke ich. Und mit diesem Gefühl habe ich dann zum Beispiel dieses Klopfen der Füße irgendwie rechts und links oder klopfe auf meine Beine oder mach irgendwas, was mich in diesen Modus bringt, in diese wechselseitige Stimulation. Und dann, also wird es auch nach einigen Minuten schon besser. Also ich habe ja ganz viele Beispiele, die dann da irgendwie wirklich nach Minuten sagen, okay, eigentlich ist das Gefühl jetzt kaum noch da und ich kann es auch gar nicht mehr unbedingt hochholen, selbst wenn ich wollen würde. Es ist vielleicht von einer 10 auf eine 8 gesunken und dann nur noch auf eine 4 und jetzt ist bei einer 2, ja, ich merke es jetzt noch irgendwie peripher, aber eigentlich gar nicht mehr so richtig.
Was meinst du mit dem Abklopfen, ne? Also sich Reize setzen, die Spalte.
Ja, und die Verbindung beider Gehirnhälften ist einfach auf jeden Fall eine unglaublich gute Ergänzung. Es ist was, wenn das Stresslevel sehr hoch ist, was schnell verloren geht. Die beiden Hirnhälften kommunizieren nicht mehr miteinander und es ist einfach wichtig, um ein klares Bild von der Realität irgendwie zu haben. Was auch eine Übung ist, die ich manchmal mache, meine Tochter dann schon inzwischen findet sie richtig blöd und ist irgendwie immer genervt von der, wahrscheinlich weil sie einfach mit Situationen assoziiert, die halt gerade sehr herausfordernd sind. Aber ist, dass ich stehe erstmal und gucke, dass ich gut irgendwie mit dem Boden verbunden bin und dann bewege ich in einem Tempo, wo ich das auch gut wahrnehmen kann, erst mein linkes Knie zum rechten Ellbogen und dann das rechte Knie zum linken Ellbogen und mache das immer, wenn die sich zueinander bewegen, atme ich aus. Also das ist eine unglaublich gute Übung, um Oberkörper und Unterkörper, aber auch die Gehirnhälften miteinander zu verknüpfen, spricht auch Fluchtmuskulatur dabei mit an.
Auch das Atmen, weil beim Moro oder beim FPR ist es ja so, dass du dass du ja nur nach oben hin einatmest und das Ausatmen ist quasi schwierig. Und wenn du sagst, mit dem bewussten, also dem Fokus auf das Ausatmen zu legen, beruhigst du nämlich auch wieder den Moro.
Ja.
Cool. Sehr cool.
Toll, ich habe ganz viel Lust, noch viel mehr von diesen Reflexen zu lernen. Und, ja.
Aber ich habe noch mal eine Frage. Ja. Und zwar sagtest du, in Kontakt bleiben. Ich weiß, dass, was du damit meinst, aber vielleicht auch noch mal so für alle anderen. Was meinst du damit? Also Blickkontakt oder Körperkontakt, also da gibt es ja verschiedene Formen und hat sich irgendwas bewährt? Oder würdest du sagen, es ist total egal, ob das sprachlicher Kontakt ist oder...
Ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, was, also ein bisschen individuell auch, wie das Kind oder die Person irgendwie so gestrickt ist und wie man...
Was es zulässt gut, wahrscheinlich.
Ja. Was es zulässt, wie man gut mit ihm oder ihr in Kontakt sein kann. Ja, also zuerst einmal würde ich halt nochmal sagen, dass das Kind wahrnimmt, ob ich gerade gut präsent bin oder ob ich gerade irgendwie total starr in der Ecke stehe und geistig total abwesend bin. Also grundsätzlich, wenn ich dafür sorge, dass ich mich selber gut wahrnehmen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Kind auch mich präsent im Raum wahrnimmt. Und das ist, würde ich sagen, erstmal so die Basis für den Kontakt. Und dann, wenn ich merke, okay, ich kann überhaupt gerade erstmal da sein, auch mit all dem, was da in mir gerade so herausfordernd ist, dann kann ich aus dem heraus gucken, okay, was will ich denn jetzt vielleicht erstmal sagen? So. Oder wie gehe ich jetzt in den Blickkontakt? Und wenn ich gerade noch in einem Kampfmodus drin bin und bei mir noch total der Film aktiviert ist von, boah, als ich damals mit meiner Wut da war, da habe ich immer, was weiß ich, was erlebt. Und am liebsten würde ich das gerade auch machen. Ich finde dich gerade richtig blöd und ich drücke das über meinen Augenkontakt aus. Dann würde ich sagen, warte lieber noch mal ein bisschen mit dem Augenkontakt. Guck erst mal, dass du gut selber dich regulieren kannst. Also es geht einfach, wenn wir davon sprechen, Kinder zu regulieren, ganz, ganz viel darum, erstmal uns selber gut regulieren zu können. Und dann entsteht dafür ein Raum, da, in dem unsere Kids mit ihren Emotionen.
Dann auch erst in den Kontakt gehen. Also erstmal mit sich selbst in den Kontakt gehen und dann mit einem geerdeten Dasein mit dem Kind in Kontakt gehen.
Würde ich so sagen, ja.
Mhm. Ich fände auch die Frage ganz spannend, ob das Kind wirklich, also ob es wirklich so krasse Situationen sind, dass das Kind wirklich sich möglicherweise fast selbst verletzt oder sie selbst verletzt. Also weißt du, dass es wirklich ihren Stuhl gegen den Kopf schmeißt. Mhm. Oder dass auch irgendwie aus ihrer Wahrnehmung entspringt und vielleicht wirklich gar nicht so ist, weil ich das ja auch von meinem Kind kenne. Mhm. Dass er dann irgendwie Dinge durch die Gegend schmeißt und das halbe Zimmer auseinander nimmt. Und trotzdem sehe ich in seinem Blick, dass er abwägt, was er machen kann und was nicht.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Nee, es ging tatsächlich in dem jetzt individuellen Beispiel wirklich darum, dass das ein, ich möchte jetzt gerade dir wehtun, also ich brauche quasi eine Reaktion. Ich vermute, wie du sagtest, bei der Mama, dass die da in der Überforderung in die Erstarrung gerutscht ist. Also es würde so zu ihr passen. Und wenn man dann erstarrt als Elternteil und das Kind steht, kann ich mir gut vorstellen, steht dann da und versucht dann mit wirklich auf Biegen und Brechen eine Reaktion zu haben. Ich glaube, das war so der Kontext an der ganzen Geschichte. Also es ging wirklich schon darum, dass irgendwie auch abwägen, wie bei dir, deinem Sohn, eine Reaktion. So, aber dein Kleiner, der wirft ja was runter und freut sich nicht auf eine Reaktion von dir im Sinne von, guck dich wahrscheinlich an, ist das okay oder nicht? Aber eigentlich will er das runterwerfen, um zu wissen, ist das eigentlich laut? Zerbricht es? Macht es Dreck oder springt es wieder hoch? Also das ist ja eher so ein Ausprobieren, so ein Explorieren in der Situation. Sowas,
ja, und ich glaube schon, ob so diese Wutenergie irgendwie schon auch ablassen, also schon so ein Ventil ein Stück weit durch diese Wahrnehmung, die er da einfach.
Ja, klar, du kriegst ja durch die Lautstärke bekommst ja auch wieder eine Resonanz. Aber ich glaube nicht, dass er das wirft, um von dir eine Resonanz zu bekommen im Sinne von, jetzt sollst du wütend werden, sondern ich glaube, er will, dass du ihn also in Kontakt quasi kommst.
Und ich könnte mir das schon auch vorstellen, weil ich ja schon auch eher Typ Erstarrung bin. Nicht mehr so krass. Und trotzdem, also ja, es hat sich ja einfach schon sehr verbessert und ich komme auch mit so einer Situation mittlerweile besser zurecht und bei ihm eskaliert es auch nicht mehr so krass, dass er jetzt wirklich irgendwie, dass ich Panik haben müsste, dass er sich irgendwie selbst verletzt oder mich dabei verletzt. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, mein Ich vor 4 Jahren wäre auf jeden Fall absolut in Erstarrung gerutscht und hätte gar nicht mehr sich zu helfen gewusst und hätte nur noch da gesessen und sich gedacht, was mache ich denn jetzt?
Ich meine, auch eine Frage, die ich auch mir hier aufgeschrieben habe. Also wir haben ja auf der einen Seite, na klar, die Moro-Kinder, die sehr extrovertiert sind, laut sind. Das sind ja auch die auffallen. Und dann gibt es aber auch die Kinder, die in den Rückzug, in die Flucht gehen und sich verstecken. Wenn es so ist, dass du als Elternteil das Gefühl hast, du kommst nicht mehr an das Kind ran. Also du bist vielleicht geerdet, du bist bei dir, du hast auch die Idee davon, was dem Kind an Bedürfnis vielleicht fehlt oder worum es ihm eigentlich geht. Was mache ich dann, wenn es sich unter der Treppe versteckt und auch dich nicht anguckt und auch Körperkontakt irgendwie vermeiden möchte? Ich frage für eine Mutti. Ja. Also war tatsächlich, ne? Ich habe ein bisschen rumgefragt im Vorfeld und das war auch eine Frage, ja.
Also grundsätzlich, Regulation braucht ja oft erstmal ein bisschen Zeit. Vielleicht macht es Sinn, an der Stelle so ein bisschen mehr auszuholen, weil das ja wahrscheinlich ist, dass die Dynamik, die du beschreibst, sich über einen mittleren oder längeren Zeitraum so eingeschliffen hat. Und an der Stelle ist es wahrscheinlich utopisch zu erwarten, dass ich jetzt einen Tipp kriege und das dann ganz schnell in einer Situation auch wieder aufgelöst bekomme, sondern mich da auch erstmal so ein bisschen wie mit anfreunde, dass das auch ein kleiner Weg sein darf. Katharina Saalfrank, die ja bei vielen als die Supernanny noch voll aus RTL damals bekannt ist.
Jetzt ja nicht mehr.
Jetzt nicht mehr, nee. Ich finde, sie macht eine großartige Arbeit auch und von ihr habe ich so vor allem diesen Satz, dass Kinder wollen kooperieren, es sei denn, sie sind sehr gestresst oder sie sind verletzt. So. Also welche Stressoren sind womöglich gerade oder dauerhaft da, welche, in welcher Verletzung aus unserem Kontakt bist du womöglich gerade? Und das immer wieder als ja, Reflexionsfragen für sich mithaben und gucken, ja, erstmal bin ich selber gut reguliert in der Situation und dann kann ich anfangen, rumzuprobieren, das Kind anzusprechen. Manchmal ist es gut, auch einfach gar nichts zu machen und einfach da zu sein in dem Moment und dann abzuwarten und in einem Moment, wo eine gute Verbindung da ist, nochmal nachzufragen, ey, boah, vorhin war ganz schön herausfordernd, oder? Hast du eine Idee, was dir gut getan hätte? Was ich irgendwie hätte machen können, dass du dich noch wohler gefühlt hättest, dass du dich sicherer gefühlt hättest? Und das kann ein bisschen dauern, weil die Kids auch noch lernen müssen, das irgendwie sehr klar auszudrücken. Und vielleicht kriegt man erstmal Antworten, die sehr unbefriedigend sind und die einen auch erstmal wieder in Kontakt mit einer Ohnmacht bringen. Und das ist gut, wenn ich die dann als Elternteil aushalten kann, weil das dann Teil des Weges ist. Okay, du konntest jetzt gerade ein bisschen was von deiner Ohnmacht ausdrücken, die ich jetzt spüren durfte.
Muss.
Genau. Ja, also sich damit auch ein bisschen Zeit lassen und also erstens sucht euch Unterstützung, liebe Eltern, so, und genau die Eltern, für die du gerade fragst, für die ihr fragt, die haben ja euch auf jeden Fall schon, was mega gut ist, und macht euer Bestes und seid auch ein bisschen sanft mit euch, weil es auch einfach, wir kommen echt, die allermeisten von uns, aus einer Kultur heraus, wo wir das echt nicht gelernt haben und das irgendwie ganz schön viel nachzuholen ist. Und es ist gut, wenn wir das nachholen. Es ist wichtig, dass wir emotionalen Missbrauch, der ganz lange stattgefunden hat und an ganz vielen Stellen immer noch stattfindet, nicht weitertragen. Und wir können von heute auf morgen auch leider nicht die ganze Welt umkrempeln und dürfen da auf eine Art auch sanft mit uns sein. So, ja.
Thema Sprache. Gibt es ein, vielleicht oder zwei Sätze, wo du sagen würdest, ah, das sind Allrounder, die kannst du gut bringen, erstmal, um vielleicht, das ist ein Übungsprozess, hast du ja gesagt, das ist eine Methode und das ist ein Weg, den man da gehen muss, aber vielleicht so ein Opener für in so eine Konfliktsituation, was du sagst, Mensch, wenn du den erstmal bringst oder einen von den beiden oder so, gibt es da irgendwas?
Ich bin da.
Okay.
Also.
Habe ich auch gesagt, mal, wenn meine Tochter kam, sehe ich.
Und das nervt, geh weg.
Nee, so weit kam es. Ich durfte ja nicht weggehen, aber das war dann, was soll das, ich sehe das. Also, ich so, okay, gut. Aber es war eine Kommunikation, ja.
Ja, okay. Das kann alles ein Trigger sein, ne? Ja, also was von meiner Tochter in letzter Zeit immer mal wieder kommt, sie ist vor allem sehr davon herausgefordert. Ich habe eine Partnerin und das fällt ihr einfach schwer, irgendwie quasi meine Aufmerksamkeit mit meiner Partnerin zu teilen. So. Mhm. Und da entstehen immer wieder Situationen, die sich sehr aufladen, in denen sie mir sagt, ich hasse dich, ich soll mich verpissen, irgendwie sowas. Und ich habe da auch einen langen Weg hinter mir, um da irgendwie gut einen Umgang mitfinden zu können. Und inzwischen sage ich oft erstmal gar nichts, um erstmal selber irgendwie wahrzunehmen, wie das so ist. Dann sage ich, okay, das klingt ganz schön intensiv gerade. Ich will nicht, dass du das so zu mir sagst, aber ich höre, dass das irgendwie dass du gerade ganz schön verletzt bist oder traurig, willst du mir sagen, wie das gerade ist bei dir? Dann kommt erstmal ein Nö und nochmal irgendwas. Ja, und dann, wenn dann nochmal die Gegenwehr kommt, dann sage ich sowas wie, okay, na, ich bin jetzt erstmal hier. So. Und dann mache ich nichts und gucke nur, dass ich gut reguliert bin. Und manchmal klappt das ganz gut und da entsteht was richtig Schönes draus. Und manchmal hatte ich auch schon einen richtig langen Tag und es passiert, dass sie dann erstmal in ihr Zimmer geht und die Tür hinter sich zuknallt und wir nochmal einen Moment Abstand brauchen, um dann erneut aufeinander zuzukommen. Und an der Stelle...
Warte ich dann ab, bis das Kind die Flucht ergreift? Also im besten Fall ist es doch, dass wir als Eltern es schaffen, so sehr bei uns zu bleiben, um in der Situation zu bleiben. Habe ich richtig verstanden, genau.
Ja, würde ich sagen.
Und aber wenn das Kind jetzt sagt, nö, ich gehe jetzt hier raus, ich will das noch nicht, dann lasse ich dem Kind auch den Raum und warte,
ja,
bis...
Also grundsätzlich hat das Kind ja das Recht, sich seinen Raum zu nehmen, in sein Zimmer zu gehen und die Tür hinter sich zumachen zu können. Ich warte in den Situationen kurz ab und ne, auch wieder, wenn reguliere mich erstmal selber, guck, dass ich selber gut da sein kann. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass ich derjenige bin, der wieder auf sie zugeht. Weil das Teil meiner elterlichen Führung ist, an der Stelle die Verantwortung zu übernehmen und das nicht an mein Kind abzugeben in dem Moment. Dem Kind die Verantwortung dafür zu geben, den Kontakt und die Verbindung wiederherzustellen. Und das braucht ein bisschen Feingefühl. Erstmal ein bisschen Raum lassen und dann nach 5 Minuten mal anklopfen, sagen, hey, ich würde gerne nochmal mit dir reden. Dann kenne ich das so, dass auch erstmal keine nette Reaktion kommt. Und das ist okay. Die lernen das gerade noch, sich gut auszudrücken. Und da dürfen die auch hören, dass das so nicht in Ordnung ist, wie sie das sagen. Und gleichzeitig merken, dass der Kontakt aufrechterhalten bleibt. Und das ist, das finde ich unglaublich schwer und das erlebe ich bei vielen Eltern, mit denen ich auch in Kontakt bin, als dass die das unglaublich schwer finden, weil Teil unserer Kultur eben ist, anzunehmen, dass Kinder kleine, fiese, manipulative Wesen sind, denen wir einfach zeigen müssen, dass sie mit uns nicht... keine Ahnung, wie sagt man, uns nicht auf der Nase herumtanzen dürfen. Also da ist einfach so viel Missverständnis schon da und so viel, ne, dieses Buch, Die deutsche Mutter und ihr Kind, was im Dritten Reich ganz populär war und ganz viele Eltern gelesen haben, wo genau das halt propagiert wird, dass die Kinder, die müssen halt merken, dass sie mit uns, dass sie sich uns unterzuordnen haben, weil sonst werden, machen die alles mit uns so. Und das ist halt, ja, das ist, finde ich, an ganz vielen Ecken spürbar, dass das noch Teil unseres Denkens ist. Statt anzuerkennen, ah ja, okay, das Kind ist 5, 6, 7, weiß ich nicht wie viele Jahre alt. Du hast gerade von einem 3-jährigen Kind gesprochen. Vielleicht kann das noch nicht perfekt ausformulieren, wie es ihm oder ihr gerade geht. Ja.
Wir hatten ja neulich wieder einen Workshop, Christine und ich. Und wir haben da mal wieder unsere Gefühlsmonsterkarten vorgekramt. Und das hat mich total inspiriert direkt, weil ich die ja auch zu Hause dann wieder hatte. Also da habe ich sie wieder vorgekramt. Und habe dann so Situationen auch mit meinem 3-Jährigen halt durchgekaut. Und dann gab es nämlich auch, weil wir vorhin beim Fernsehgucken waren und er sollte dann auch den Fernseher ausmachen. Und dann sollte er wirklich den Fernseher ausmachen? Nach dem dritten Mal. Schaffst du es alleine? Nein. Soll ich das für dich machen? Nein. Okay. Einer von uns muss das jetzt machen. Ja, okay. Er hat es dann sogar selber gemacht, kam mir dann hinterhergelaufen in den anderen Raum und dann hat er angefangen zu weinen war ganz krass, obwohl er sogar, er hat diesen Schritt sogar selbst geschafft und war dann aber todtraurig darüber, dass er jetzt ausmachen musste. Und dann war meine Mitbewohnerin auch noch irgendwie bei uns mit im Raum und wir wollten eigentlich gerade essen und mit Essen war dann erstmal nicht viel. Und dann habe ich irgendwann ihn getröstet kurz, habe gefragt, ja, also bist jetzt einfach traurig, weil du das gerade ausmachen musstest? Ja, weil ich nicht weiter Fernsehen gucken durfte. So. Und dann habe ich ihm die Gefühlsmonsterkarten ausgebreitet und habe ihn gefragt, hast du Lust mir zu zeigen, was genau das Gefühl gerade ist? Es ist das. Und dann habe ich ihm so ein paar Wutkarten auch hingelegt. Nein, das ist es nicht. Okay. Und dann hat er die mit diesem tränenüberströmten Gefühlsmonster rausgesucht. Die, ich fühle mich genau so. Ja, und dann konnten wir mega schön darüber reden. Und dann habe ich ihn auch gefragt, was brauchst du denn? Oder wie möchtest du dich denn nachher fühlen, wenn wir irgendwie, nachdem wir gegessen haben und wenn, keine Ahnung, ich dich getröstet habe oder so. Und dann hat er den in der Hängematte rausgesucht, wo so ein kleines entspanntes Gefühlsmonster in der Hängematte liegt. Ja, so mag ich. Ich mag irgendwo in der Hängematte fliegen, hat er gesagt. Okay. Und dann hat das diese Situation erstmal so krass deeskaliert. Mhm. Einfach nur durch dieses, damit wollte ich nur sagen, also so Bildkarten retten einem manchmal auch den Arsch, gerade wenn Kinder noch nicht in dem Alter sind, wo sie alles so adäquat formulieren können. Auch Erwachsene. Vielleicht.
Ich und auch Erwachsene. Mit Erwachsenen.
Ja.
Voll, auf jeden Fall.
Ja, weil uns einfach auch wenig Worte für Gefühle mitgegeben
werden. Ja, und ich finde, gerade mit Erwachsenen ist es noch viel schwieriger, dass Erwachsene für ihre eigenen Gefühle Worte finden. Ja, und da finde ich es immer erstaunlich, wie gut Kinder aber trotzdem darauf reagieren. Also, dass das mit Kindern viel leichter ist, als mit Erwachsenen, Gefühlsmonsterkarten auszupacken und die sofort wissen, du musst die Gefühle gar nicht benennen unbedingt, aber sofort wissen die, okay, da, so fühle ich mich gerade und so möchte ich mich fühlen und das würde mir helfen.
Mhm.
Und das finde ich total schön, da man es einfach auch nicht nur über die Worte machen muss, sondern irgendwie da nochmal sich Unterstützung auch in so einer verbildlichen Form holt.
Ja.
Ich glaube, wir hängen die jetzt wieder bei uns hin.
Ich liebe sie schon seit Jahren.
Ja, ich vergesse das manchmal, dass wir die haben. Irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ich würde gerne noch ein ganz wichtiges Thema für mich aufmachen. Und zwar haben wir jetzt ja darüber gesprochen, wenn wir in so einer 1-zu-1-Situation sind mit den Kindern. Wir arbeiten ja auch durchaus mit Kitas, haben Workshops und Vorträge in Kitas und mit Krippenanteilen und so weiter. Und merken, wie überfordert die ErzieherInnen sind. Und wenn wir dann solche Sachen sagen wie, führ mal in dich hinein und zähl mal die Punkte oder erde dich, alles, was du uns jetzt gesagt hast, kommt ganz oft, dafür habe ich keine Zeit und ich bin einfach auch überfordert. Und dann wird es ja häufig doch recht, naja, also ich will jetzt nicht gewaltvoll sagen, aber man setzt ja dann doch sich körperlich über das Kind hinweg. Und gerade im Krippenbereich, wenn die so ganz klein sind und man da eben nicht in die Kommunikation kommen kann, also in die verbale Kommunikation mit Worten, haben ErzieherInnen oftmals nicht die Zeit, jedenfalls wirkt es so, als könnten sie sich die Zeit nehmen, um das Kind wirklich zu verstehen. Gibt es da irgendetwas, was du so an Ideen noch hast?
Ja, oder also Tipps, ich glaube, das ist einfach ein ganz großes Potpourri an Themen, was da drin verknüpft ist. Da sind ja einfach die individuellen Themen der Erziehenden irgendwie, die sie aus ihrer eigenen Geschichte mit reinbringen, dann ist da was, naja, erstmal allein schon der Betreuungsschlüssel ist oft so, dass Menschen fast keine andere Wahl haben, als über ihre Grenzen hinauszugehen. So. Und das ist super, super schwer, an der Stelle gut reguliert zu sein. Und dann dann spielen da ganz viele unserer kulturellen, gesellschaftlichen Themen einfach mit rein. Da kommen ganz viele Kinder hin, die vielleicht zu Hause nicht die gewaltfreie Kommunikation und Verbindung mit ihrem Umfeld erleben. Ich würde sagen, dass viele Kinder viel zu früh auch in Krippe oder Kita kommen und eigentlich es noch bräuchten, in einem behüteten Rahmen im Kontakt mit ihren Eltern zu sein. ich glaube, dass die Studienlage dahingehend auch schon so ist, dass es halt das, was in der Praxis gemacht wird, einfach befremdlich ist auf eine Art. Und dass aber viele Faktoren wie dass ja die Art und Weise, wie unsere Wirtschaft funktioniert und wie unsere Arbeitskultur ist, halt aufrechterhalten, dass das genauso weitergemacht wird. Und ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, die, naja, wo es einerseits gut ist, Workshops in den Einrichtungen zu machen, wo es toll ist, wenn ErzieherInnen sich selbst auch mit diesen Themen beschäftigen. Und es gibt Ebenen, da braucht es einen sowie einen gesellschaftspolitischen Willen dazu, Dinge, die in der Forschung schon längst klar sind, umzusetzen, sowohl in Kitas als auch an Schulen. Ja.
Okay. Also sowas wie du schon sagst, ne, so ich denke auch ein Austausch, das ist jedenfalls das Feedback, was wir immer bekommen, das ist immer total schön ist, wenn man sich einfach mal in einer kleinen Runde austauscht, ne? Also vielleicht kann man das ja einfach für vielleicht Erzieher oder Lehrerinnen, die jetzt hier zuhören, nochmal mitgeben. Wir hatten so einen Teamtag. Das finde ich immer sehr, sehr schön, wenn man dann in einem anderen Setting auch einfach mit sich einfach auch sich kennenlernt und auch immer andere Themen hat, vielleicht eine Supervision, eine Supervisorin oder ein Supervisor dich einlädt für einen kleinen Vortrag oder uns.
Ja. Ne?
ich denke, das ist ganz gut. Aber ansonsten läuft es letzten Endes darauf hinaus, kommt erstmal bei euch an in dem Moment, nehmt euch die Zeit. Ich glaube, hinten raus ist das auch gar kein Zeitding, weil wenn du die ganze Zeit und Energie da reinsetzt, um da irgendwie was vermeiden zu wollen, könntest du genauso gut auch sagen, okay, dann lasse ich jetzt erstmal den Raum hier für ein sämtliches Gefühl und mache erstmal ganz kurz so einen Realitätscheck, hast du vorhin genannt. Ne?
Ja, ja.
Okay.
Ja, es wäre total schön, wenn das einfach mehr in den Einrichtungen auch ankommt. Es gibt ja Einrichtungen, da gehört das irgendwie zu dem Alltag, dass es diese Eincheckrunden gibt. Es ist total wertvoll, wenn man sich da einfach morgens erstmal auf einer Beziehungsebene trifft und irgendwie guckt, wie ist man gerade da, sich Rituale zu schaffen, wo die Erwachsenen unter sich irgendwas machen können, damit sie gut reguliert sein können. Ja, an manchen Stellen braucht es einfach auch eine Bereitschaft dazu, sich weiterzuentwickeln. Es gibt eben auch Einrichtungen, da gibt es Einzelne, die wollen Dinge anders machen und die sind dann dadurch eingeschränkt, dass sie dann die bunten Vögel sind, die jetzt hier alles auf den Kopf stellen wollen. Und ja.
Okay, so eine Situation wie Kinder streiten sich und das eine Kind verletzt das andere Kind und ich als Erzieherin, Elternteil, wie auch immer, möchte die Situation und beschreibe die jetzt beispielsweise erstmal. Ne? Und es läuft ja letzten Endes darauf hinaus, dass wir uns natürlich wünschen, dass das Kind, was dem anderen Kind vielleicht meinetwegen aus Versehen was angetan hat, vielleicht es versteht, dass das wehtut. So. Ich kommuniziere das und merke das. Und dann habe ich jetzt aber ein Moro-Kind da sitzen. Und Moros sind ganz, ganz schwer kritikfähig. Mhm. Also weil die sowieso schon, das kenne ich so auch von mir, du hast ein generelles Gefühl, nicht richtig zu sein. Und was stimmt mit dir? Das fühlen auch schon die ganz, ganz Kleinen. Das ist auch das, was alle Kinder mir, die ich jetzt in den letzten 20 Jahren behandelt habe, auch immer wieder gespiegelt haben und auch gesagt haben. Die fühlen sich sowieso schon so nicht richtig. Und versuchen auf ihre kindliche, naive Art und Weise alles perfekt zu machen und sind dann, wenn ihnen natürlich jemand sagt, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu doll, das tat jetzt weh, das andere Kind möchte jetzt nicht mehr mit dir spielen, dann sind die hochgradig verletzt und traurig. Und vielleicht da auch nochmal, wie gehe ich damit um?
Ja. Weitgehende Frage auf jeden Fall und spricht viele Punkte an, ne? Und es ist einfach, ja, für das, für das Moro-Kind wahrscheinlich einfach auch schon viel passiert, dass es eben in diesem wenig kritikfähigen Modus auch ist. Und naja, grundsätzlich ist es ja erstmal gut, wenn ich die beiden Kids auseinandernehmen kann, dass nicht noch mehr Verletzung passiert. Und das, was passieren kann, dass die Situation sich ein bisschen beruhigt und dass dann nochmal eine Reflexion passieren kann. Ich weiß auch nicht so genau, aber ich würde sagen, dass es ganz viel auch wieder darum geht, dass ich gut gucke, dass ich mit mir selber gut in Kontakt bin, weil womöglich wird daraus dadurch eine eigene Unsicherheit in mir angesprochen. Aus dem heraus möchte ich das vielleicht wegmachen, das Erleben dieses Kindes. Und dass ich dann auch an der Stelle erstmal damit da sein kann. So. Und dafür einen Raum schaffen kann, ah ja, okay. Und es tut gerade weh, dass das andere Kind nicht mehr mit dir spielen will.
Und nehme ich denn mir das eine Kind, also in dem Fall ja das Moro-Kind, vorausgesetzt, das andere Kind ist jetzt gut versorgt, ne, wird ein Pflaster draufgeklebt oder was weiß ich, und das jemand anders, aber...
Der Rettungswagen ist da.
Der Rettungswagen.
Tschüss. Kümmere mich. Nein, Scherz.
Dann würde ich jetzt einfach sagen, es ist wahrscheinlich, aber korrigiere mich, ratsam, dann erstmal das Kind aus der Situation rauszunehmen und so einen Zweierkontakt zu bleiben oder zu gehen. Anstatt es jetzt in so einer, und das passiert ja ganz häufig auf Schulhöfen und in Kindergärten, Spielplätzen und so weiter, dass dann immer gleich so eine Konfrontation ist. Du hast der und der weh getan und das ist nicht richtig, das war böse, jetzt entschuldigst du dich. Und dann kommt so eine Entschuldigung, also so was.
Was Erzwungenes.
Erzwungenes, was ja überhaupt nicht miteinander in Verbindung steht, also weil es einfach gar nicht gefühlt wird. Und aber unser Wunsch und auch von unseren ZuhörerInnen ist ja natürlich, dass es auch ein Verständnis dafür da ist, warum ist das Ganze jetzt da.
Ja.
Und das mache ich in der Zweiersituation dann, oder? Würdest du sagen, ist besonders gut, das gleich konfrontativ zu erklären?
Na, ich stelle mir vor, dass gerade wenn du auch sagst, dass so ein Moro-Kind nochmal ganz besonders viel dann Verunsicherung hat in dem Moment, dass wahrscheinlich sehr viel Scham einfach auftaucht in dem Moment. Und Scham ist ja erstmal einfach eine Emotion, die ja auch in dem Sinne gut ist, dass sie uns motiviert, Brüche in unseren Beziehungen wieder zu reparieren. Und das kann sie aber nur, wenn sie uns nicht überfordert. Genau.
Das muss ich ganz kurz erstmal sagen. Lass mal. Also Scham ist gut, weil sie unsere Beziehung repariert. Richtig? Oder habe ich das falsch verstanden?
Also wenn ich idealerweise, wenn ich einen gesunden Bezug zu meiner Scham habe, dann schäme ich mich für etwas, was ich getan habe, in Abgrenzung zu, ich schäme mich dafür, wer ich bin. So?
Ja, ja.
Weil wenn ich mich dafür schäme, wer ich bin, dann heißt das, ich muss verschwinden. Und wenn ich mich für etwas schäme, was ich getan habe, dann kann ich mein Verhalten ändern.
Mhm.
Also quasi für uns als Erwachsene zu lernen, Kinder in Anführungszeichen richtig zu beschämen, klingt jetzt erstmal ein bisschen absurd, weil Scham natürlich auch was ist, was uns Angst macht, so. Aber genau, Kinder richtig zu beschämen, bedeutet sie auf eine haltbare Art in Kontakt mit ihrer Scham zu bringen, die sich auf etwas bezieht, was sie getan haben. Und Scham lädt uns ein, unser Verhalten zu reflektieren. Und dann kann ich das wahrnehmen und kann mit der Person, die ich verletzt habe, in Kontakt gehen, mich entschuldigen und sagen, ich würde es beim nächsten Mal gerne so und so machen. Und darüber die Beziehung wieder reparieren, die einen Bruch erlebt hat. Und so ein unglaublich stark verunsichertes Moro-Kind braucht wohlmöglich erstmal eine Rückversicherung, braucht einen Halt, braucht, dass die Scham ein bisschen reguliert werden kann. Und dann im nächsten Moment der Ruhe kann das wieder aufgegriffen werden und nochmal aus einem reflektierten Modus heraus auf die Situation zu gucken. Hey, weißt du noch, vorhin, als du ihm das Spielzeug weggenommen hast, da hat er ganz schön geweint auf einmal. Ja, das war ganz schön blöd. Oder irgendwie so. Aber das gibt halt einen Raum, wenn die Scham erstmal ein bisschen reguliert werden konnte, dann wieder in den Reflexionsmodus reinzugehen.
Und ich habe es jetzt auch so verstanden, das Entkoppeln sozusagen von der Handlung, die ich gemacht habe, also von meinem Verhalten und meinem Selbstwert sozusagen. Also dass nicht die Schuld dem Kind zugelastet wird und dessen Persönlichkeit sozusagen, also nicht das Kind per se ist schuld, sondern dieses Verhalten war einfach gerade nicht cool und deswegen ist das Verhalten irgendwie etwas, worüber wir reden können und was wir verändern können.
Ja. Und ich habe, glaube ich, vor allem Lust, auch noch einen Aspekt noch mit dazu zu geben. Und das ist, jetzt gerade sitzen wir hier zu dritt und tauschen uns darüber aus. Und ich bin ja hier zum Interview auch eingeladen. Und ich gebe immer wieder Sachen rein, die ich aus meiner Erfahrung weiß und kennengelernt habe und deshalb gerne zur Verfügung stelle. Und wo ja auch, damit wir auch einen guten Redefluss hier haben, schnell eine Antwort von mir kommt. Und ich glaube, mir ist vor allem wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, es muss nicht immer sofort eine Antwort geben in dem Moment. In Beziehung zu sein bedeutet auch immer wieder, dass wir an Stellen kommen, wo wir gerade nicht wissen, was wir machen. Und dass es auch was ist, womit wir uns ein bisschen anfreunden können, um nicht überfordert sein zu müssen, sondern einfach so, ah ja, okay, jetzt gerade weiß ich die Lösung noch nicht und mach vielleicht erstmal gar nichts.
Jetzt fällt mir eine Situation mit meiner Tochter
an. Ja. Erzähl doch mal.
Auch in einem, ach, in einer Diskussion, die war jetzt schon ein bisschen älter, es war jetzt ist vielleicht ein, zwei Jahre, vielleicht ja, ungefähr her. Und habe echt überlegt, okay, aber ich wusste nicht, wie ich reagiere und bin erstmal still geworden. Und dann, das hat sie noch wütender gemacht und meinte so, jetzt bist du ja ganz ruhig, sonst weißt du doch auch immer alles. Da habe ich dann auch gesagt, ich sage, also ja, es tut mir leid, aber ich muss jetzt, das muss ich erstmal kurz einfach drüber nachdenken, warum es dir jetzt so geht und was so dahinter steckt. Und dann sind wir in so eine Reflexion dann reingekommen. Es war so süß, weil Kinder denken ja, ihre Eltern sind allwissend. Ja. Und das Gefühl haben wir Eltern ja auch, dass wir auf alles immer schon eine Antwort haben müssen. Und das sage ich auch ganz häufig in den Therapien, wenn Eltern da sitzen, ja, ich wusste gar nicht, wie ich reagiere und so weiter. Das ist okay. Also wir lernen ja auch Eltern zu sein. Wir müssen das nicht alles im Vorfeld wissen. Es gibt kein Studium dafür.
Ja. Ja, das stimmt, das ist ein wichtiger Aspekt. Ich würde dazu auch nochmal von dem Gespräch von vorhin noch was ergänzen zu dem Dreijährigen, wenn die Mutter flüchten möchte eigentlich.
Ja, ja.
Und auch das kann ich ja verbal begleiten. Also ich muss ja nicht das eine oder das andere machen. Ich könnte ja auch einfach zu meinem Kind sagen, ich habe gerade das Gefühl, ich würde am liebsten aus dem Raum gehen. Ich bleibe jetzt hier, aber es ist gerade kurz schwer für mich. Vielleicht brauche ich kurz eine Minute. Und das dann so irgendwie auch zu verbalisieren, dass ich halt auch fehlbar bin und dass ich irgendwie auch an sowas arbeiten muss oder sowas.
Ja.
Ja.
Was mir jetzt gerade auffällt, wo du das so erzählst und was auch die ganze Zeit immer so im Hinterkopf bei mir so schwirrte, ist letzten Endes, weil ich ja vorhin die Frage stellte, was sage ich dann? Und die Antwort kam dann mir selbst, während wir uns unterhalten haben, also um es runterzubrechen, reicht es ja auch, wenn ich die Situation beschreibe, wertfrei. Wenn ich einfach da sitze und sage, ich sehe, dass was du vorhin meintest, dass es dich traurig macht oder dass du gerade wütend bist oder so, das ist ja auch schon ein, das ist auch gewaltfreie Kommunikation, solange keine Wertung reinkommt. Richtig?
Ja, also da vielleicht nicht zu starr mit werden und ja, genau. Okay. Aber ja.
Sehr schön. Ich bin alle meine Fragen losgeworden. Hast du noch Fragen, Robin? Oder wollen wir dazu eine zweite Folge machen?
Ja, ich grundsätzlich habe ich ganz, ganz viele Fragezeichen in mir, was so bezüglich Übergang von Reflex zu bewussten Umgang mit Themen. Und ich glaube aber, dass das tatsächlich vielleicht wirklich was für eine weitere Folge ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein schönes Thema.
Ja, genau. Ich bin in Ausbildung in einem System, das heißt Bodynamic. Und das beschäftigt sich ganz viel mit psychischen Funktionen von Muskeln und eine bewusste Ansteuerung von Muskeln passiert in unserem Aufwachsen und in unserer Entwicklung ja schrittweise und stellt ein Stück weit die Integration von einem Reflex ja auch dar. Das heißt, ich lerne da gerade ganz viel von einer ganz anderen Stelle als dem Reflex, der quasi noch so davor steht. Und fände ich total spannend, noch viel mehr Austausch mit euch dazu zu haben, ja, wie sich das einfach so ergänzt.
Und, ja, total. Also es passt ja, wie gesagt, die Reflexe haben ja körperliche, muskuläre Auswirkungen. Ja. Sehr, sehr gerne. Ja. Wunderbar.
Schöner Ausblick. Sehr schön.
Robin, aber kannst du uns noch oder ein Buch oder so empfehlen, wo du sagen würdest, ey, das war so der Game Changer für mich?
Ja, also wenn wir über gewaltfreie Kommunikation sprechen, dann ist es auf jeden Fall das Interview von Gabriele Seils mit Marshall Rosenberg. Ich habe das als Hörbuch gehört. Ganz großartig.
Verlinken wir dann.
Ja.
Kannst du mir mal schicken.
Schicke ich dir.
Okay.
Und dann ist das eine schöne, runde Sache geworden.
Ja.
Wunderbar. Mit Ausblick auf bald wieder hier.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Es war sehr schön, mit euch hier zu sein.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.